Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Ein SPD-Politiker wird in Dresden beim Plakateaufhängen für die Europawahl krankenhausreif geschlagen. Zuvor wurde ein 28-Jähriger angegriffen, der Plakate für die Grünen anbringen wollte. Ein massiver Angriff auf unsere Demokratie, im Ausland stark wahrgenommen. Was sagt die Wirtschaft in Sachsen dazu? In dieser Sendung geht es auch um das größte Finanzverbrechen in Deutschland. Der Finanzdienstleister Wirecard brach vor knapp 4 Jahren zusammen, als aufflog, dass auf Treuhandkonten in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Wirecard-Vorstandsmitglied Jan Marschalek ist seitdem auf der Flucht. Firmenchef Markus Braun im Gefängnis. Ex-Chefbuchhalter Stefan von Erfer will nichts davon gewusst haben, ist er aber auch eingeschränkt schuldfähig. Darüber wird heute in München verhandelt. Auch in Ulm geht es um eine Art Wirtschaftskrimi, um 3 Adoptivkinder des DM-Gründers Erwin Müller. Sie wurden als Erwachsene adoptiert, haben auf ihr Pflichterbteil verzichtet und fechten das jetzt an. Politikerinnen und Politiker leben in diesem Land gefährlich. 4 Wochen vor der Europawahl häufen sich die Angriffe. Der sächsische SPD-Spitzenkandidat Matthias Ecke war am Freitagabend niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Die Empörung ist groß, auch unter Top-Ökonomen. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer sieht darin einen Angriff auf die Demokratie und eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort. Darüber will ich jetzt mit Silvia Pfefferkorn reden vom Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Hallo Frau Pfefferkorn.
Hallo Frau Holz.
Wie haben Sie diese Nachricht, diesen Angriff auf Matthias Ecke erlebt? War das nur eine Frage der Zeit?
Das ist ein erschütternder Angriff, dramatisch, nicht tolerierbar, aber eben auch, wie Sie richtig sagen, eine Frage der Zeit. Es war absehbar.
Jetzt setzen ja die bekannten Empörungsmechanismen ein. Es muss mehr dagegen getan werden. Aber was?
Na ganz klar, aus Haltung wird am Ende handeln. Das sieht man ja auch hier an dieser Situation. Aus Gedanken werden Worte und aus Worten werden irgendwann Taten. Das ist ein Negativbeispiel. Wir haben unseren Verein 2016 ja schon gegründet und versuchen seitdem für demokratische Grundwerte lautstark einzutreten. Weltoffenheit ist ein großes Thema bei uns. Damit sind wir Vorreiter in ganz Deutschland. Es gibt jetzt Nachahmervereine, das freut uns sehr. Aber wir waren eben auch 8 Jahre lang die Vorreiter und die alleinigen Rufer im Land, was die Unternehmer angeht.
Warum haben Sie diesen Verein gegründet, wie Sie sagen, vor 8 Jahren? Und wer ist denn überhaupt bei Ihnen dabei? Wen repräsentieren Sie?
Also wir haben, das Motiv der Gründung waren die Ausschreitungen, die es damals in Sachsen gab. Ich erinnere Heidenau oder auch Klausnitz. Da sind sehr negative Bilder aus Sachsen heraus ausgestrahlt worden. Das hat uns dazu bewogen, also wenige Unternehmer damals, eine starke Stimme für die demokratischen Grundwerte und für Weltoffenheit zu werden. Und wenn Sie mich fragen, wer heute dabei ist, also in Sachsen, wer als Unternehmen Rang und Namen hat, ist dabei. Volkswagen, die Europäische Energiebörse, Carl Zeiss, GlaxoSmithKline, aber auch kleinere Unternehmen, Hidden Champions, die jetzt vom Namen nicht so interessant oder nicht so bekannt sind, aber trotzdem für den Wohlstand in diesem Land arbeiten. Bis hin zur kleinen Pension, die draußen dran schreibt, Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, damit sie den einen oder anderen Gast, den sie nicht gerne beherbergen möchte, gleich mal abschreckt.
Das wollte ich Sie jetzt fragen. Sind Sie nur sozusagen das gute Gewissen oder tun Sie auch was ganz konkret? Wie sieht Ihre Arbeit aus? Ist es Kernarbeit?
Das ist eine spannende Arbeit, die man mit großer Leidenschaft machen kann. Wir unterstützen Unternehmen dabei, für demokratische Grundwerte einzustehen, in ihren Belegschaften aufzuklären, was macht die Demokratie aus? Auch darüber aufzuklären, dass die Demokratie von Demokraten lebt. Das heißt also von uns allen und von einem jedem und von jedem Engagement. Jeder kann aktiv sein und dabei unterstützen wir mit Bildungsangeboten, mit Netzwerkangeboten, aber auch bei der Integration von Fachkräften aus dem Ausland.
Muss mehr getan werden in Unternehmen? Muss mehr politische Aufklärungsarbeit geleistet werden?
Das kann der Unternehmer tun und wenn er Haltung zeigt, dann ist er eine sehr starke Stimme. Wenn man in der Bevölkerung fragt, wer ist denn die vertrauenswürdigste Institution, dann werden Unternehmen als erste genannt, noch vor NGOs, vor der Regierung und vor den Medien. Insofern hat der Unternehmer eine große Strahlkraft und kann ein gutes Vorbild sein.
Wenn die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer von einem Angriff auf die Demokratie und einer Gefahr für den Wirtschaftsstandort Sachsen in dem Fall spricht, hat sie da recht?
Na klar hat sie recht, weil wir natürlich für einen guten Lebens- und Arbeitsort Sachsen werben müssen. Wir sind angewiesen in Sachsen auf die besten Köpfe weltweit. Wir sind ein herausragend guter Forschungsstandort. Wir sind aber auch ein sehr guter Wirtschaftsstandort. Und da braucht es erstens verlässliche politische Rahmenbedingungen und zweitens braucht es natürlich auch ein gutes Klima, das ein Willkommen in die Welt strahlt.
Aber wir haben das nicht.
Nun, wir arbeiten daran, das zu tun.
Im Ausland wird das sehr stark wahrgenommen. Viele Zeitungen mit Rang und Namen haben darüber berichtet, über das, was vergangene Woche geschehen ist. Sachsen ist ja auf sehr gut ausgebildete ausländische Beschäftigte, auf Weltoffenheit angewiesen. Was hören Sie? Bekommen Sie besorgte Anfragen?
Nun, wir bekommen engagierte Anfragen. Wenn wir zum Beispiel unsere demokratischen Bildungsangebote mal betrachten, da gibt es eine starke Steigerung. Also die Nachfrage ist enorm gewachsen. Was wir auch erleben, ist ein großes Interesse an der Arbeit unseres Vereins. Das heißt, viel mehr Unternehmen, als das noch vor 2 Jahren der Fall war, engagieren sich heute bei uns mit einer klaren Positionierung. Schon allein die Mitgliedschaft bei uns ist ja eine Position, die klar und eindeutig ist.
Haben Sie auch schon Bedrohungsszenarien erlebt? Wird sozusagen gegen Sie angeschrieben? Wie ist die Stimmung? Unter welchen Bedingungen arbeiten Sie?
Wir arbeiten unter guten Bedingungen in Sachsen. Und ja, es kommt schon mal vor, dass wir verschwurbelte Mails erhalten.
Frau Pfefferkorn, was steht auf dem Spiel jetzt nach dem, was wir erlebt haben?
Der Wohlstand steht auf dem Spiel, die Demokratie steht auf dem Spiel. Denn wenn wir es nicht schaffen, tatsächlich diejenigen, die sich für die Demokratie engagieren, zu motivieren, weiterzumachen, dann wird es natürlich schwierig, in diesem Land tatsächlich auch eine Position zu vertreten, die unserem Grundgesetz entspricht.
Danke an Silvia Pfefferkorn vom Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen.
Danke Ihnen.
Der Wirecard-Skandal gilt als einer der größten, wenn nicht der größte Finanzskandal in Deutschland. Das einstige, sehr gehypte DAX-Unternehmen ging 2020 pleite. Damals war aufgeflogen, dass auf einem Treuhandkonto in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Warnsignale gab es viele. Am Ende blieben Gläubiger und Eigentümer auf Milliardenverlusten sitzen. Firmenchef Markus Braun sitzt im Gefängnis. Mitangeklagt ist auch der ehemalige Chefbuchhalter Stefan von Erfa. Er will nichts davon gewusst haben. Gutachter prüften die Schuldunfähigkeit, doch diese Rechnung ging wohl nicht auf, wie Bayern-Korrespondent Michael Watzke weiß.
Ginge es nach Stefan von Erfa, dann wäre dieser Beitrag gar nicht erst entstanden. Seine 4 Verteidiger beantragten heute den Ausschluss der Öffentlichkeit, als die Gutachten über den psychiatrischen Zustand des Angeklagten präsentiert werden sollten. Richter Födisch erlaubte den Besucherinnen und Journalisten aber letztlich sitzen zu bleiben. Und so bekam das Publikum einen tiefen Einblick in die Psyche des ehemaligen Chefbuchhalters von Wirecard. Ein Mann, der nach eigener Aussage verstehen kann, dass ihm viele den Wesenszug der Emotionslosigkeit zuschreiben. Er sei nun mal nicht der Feinfühligste und brauche auf Beerdigungen eher selten ein Taschentuch, so Erfa gegenüber den Sachverständigen. Smalltalk mache ihm keinen Spaß und in der U-Haft habe er sich durchaus wohlgefühlt, weil er Zeit für sich hatte. Trotzdem sind die Sachverständigen, der Psychologe Maximilian Wertz und der Psychiater Norbert Nedopil, einer Meinung. Von Erfa sei weder ein Autist, noch habe er schwere, krankhafte seelische Störungen. Gerichtssprecher Laurent Lafleur.
Nach dem bisherigen Ergebnis der Gutachten, was sich auch mit dem Ergebnis aus den schriftlichen, vorläufigen Gutachten deckt, ist es so, dass bei dem Angeklagten keine psychischen Auffälligkeiten bestehen, die zu einer Einschränkung der Schuldfähigkeit führen können.
Lediglich Persönlichkeitsakzentuierungen könne man erkennen, so der Richter. Damit könnten etwa gelegentliche Wutanfälle gemeint sein, die Erfa bei Wirecard gehabt haben soll, so hatten im Prozess ehemalige Mitarbeiter berichtet. Erfa gab gegenüber den Sachverständigen an, er sei bisweilen hart und konfrontativ mit Untergebenen umgegangen, aber es sei ihm immer um die Sache und um das Wohl des Unternehmens gegangen. Erfa verdiente bei Wirecard laut Gutachten zuletzt 600.000 Euro im Jahr. Die Verteidigung von Erfas hatte zu Beginn der Verhandlung ein Privatgutachten erstellen lassen. Das bescheinigte von Erfa eine Autismus-Spektrumsstörung. Sie könnte zu einer Verminderung der Schuldfähigkeit oder gar zur Schuldunfähigkeit nach § 20 Strafgesetzbuch führen, Gerichtssprecher Laurent Lafleur.
Voraussetzung für eine Einschränkung der Schuldfähigkeit ist, dass entweder die Einsichtsfähigkeit oder aber die Steuerungsfähigkeit eines Angeklagten betroffen sind. Voraussetzung dafür ist aber zunächst einmal, dass überhaupt eine psychiatrische Diagnose getroffen wird. Nach den bisher erstatteten Gutachten, das ist alles noch vorläufig, weil die Befragung ja noch andauert, fehlt es aber bereits an einer psychiatrischen Diagnose, sodass sich die nächste Frage, nämlich nach dieser Relevanz der psychiatrischen Diagnose für die Fähigkeit, Unrecht zu erkennen und nach dieser Fähigkeit, gesteuert sich zu verhalten, gar nicht mehr ankommt.
Nach dem heutigen Tag hat sich die Ausgangslage für den Angeklagten von Erfa deutlich verschlechtert. Seine Verteidiger hatten die psychiatrische Begutachtung gefordert, obwohl viele Prozessbeobachter den Sinn einer solchen Maßnahme anzweifelten. Professor Norbert Nedopil, der sich sonst mit eher heftigeren Fällen befasst, hätte seine Zeit sinnvoller nutzen können, sagte ein Prozessbeteiligter heute hinter vorgehaltener Hand. Nun wird die Frage nach einem möglichen Geständnis für von Erfa drängender. In den nächsten Wochen soll hinter verschlossenen Türen ein weiteres Rechtsgespräch zwischen Gericht und Verteidigung stattfinden. Für den 5. Juni hat von Erfa eine persönliche Einlassung angekündigt. Ob das schon ein Geständnis wird, dazu schweigt Erfas Verteidigerin Sabine Stetter bisher. Bislang behauptet von Erfa vor Gericht, Hauptschuldiger am Wirecard-Skandal seien der flüchtige Jan Marschalek und der Mitangeklagte Oliver Bellenhaus. Der Ex-Wirecard-Chef Markus Braun dagegen sei, genau wie von Erfa, kein Täter, sondern Opfer.
Michael Watzke berichtete. Der Drogeriekönig Erwin Müller hat 3 Adoptivkinder, wobei Kinder nicht ganz stimmt. Müller hat 2 Brüder und die Ehefrau des einen im Erwachsenenalter adoptiert. Sie waren Jagdfreunde. Mit der Adoption wollte Müller Druck auf den leiblichen Sohn ausüben. Diese Adoption war aber mit weitreichenden Auflagen verbunden, auf das Pflichtteil beim Erbe zu verzichten. Dagegen haben die Adoptierten nun geklagt. Der Prozess findet am Landgericht Ulm statt und vor Ort ist mein Kollege Thomas Wagner. Thomas, alle Prozessbeteiligten sollen heute vor Ort sein, auch der 91-jährige Erwin Müller?
Der ist genau nicht gekommen. Eigentlich sollten tatsächlich alle kommen. So war das eigentlich vorgesehen. Erwin Müller ist nicht gekommen, aber das ist juristisch auch kein Problem, hieß es da. Denn er hat eine Vollmacht mitgegeben und seine Frau Anita, die ist allerdings hier. Dann sind natürlich auch hier die 3, ja, ich möchte fast sagen Adoptivkinder in Anführungszeichen, die diese Klage eingereicht haben.
Wie begründen die Adoptierten die Klage gegen den Erbvertrag und wie muss man sich überhaupt das Verhältnis zwischen ihnen und dem Ehepaar Müller vorstellen?
Also das Verhältnis war sehr, sehr freundschaftlich, sehr, sehr innig, tatsächlich familiär. Das ging aus den Vernehmungen 2 dieser 3 Adoptierten hervor. Das Ganze zieht sich sehr lange, sehr, sehr, sehr deutlich dahin. Aber auf jeden Fall sehr freundschaftlich, sehr familiär. Das hat dann auch im Mai 2015 dazu geführt, dass es zu einem Treffen auf der Jagdhütte der Kläger kam, wo Erwin Müller dann kam und gesagt hat, er möchte die 3 adoptieren. Die stehen ja auch in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander, ein Ehepaar und ein Bruder des einen. Ja, und da habe man sich sehr gefreut und dann kam es dann tatsächlich auch zu vielen Schenkungsversprechungen im Zusammenhang mit dieser Adoption und das entscheidende Gespräch fand dann im August, am 19. August 2015 statt bei Kaffee und Kuchen, hieß es da. Da habe man zunächst den Antrag ausgefüllt für die Adoption und dann kam plötzlich hinterher, ganz kurzfristig angekündigt, eben auch diese Pflichtteil, Verzichtserklärung, mit denen, so ging das hier aus den Vernehmungen hervor, die Kläger so richtig erstmal gar nichts anfangen konnten.
Es kursieren ja riesige Summen, um die sich da handeln soll. Was wissen Sie darüber? Also geht es nur ums Geld?
Also ja, da muss man natürlich aufpassen. Die Rede ist von 500 Millionen Euro, eine halbe Milliarde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die diese Klage möglicherweise beinhaltet. Aber der Anwalt der Kläger hat gesagt, Vorsicht, es geht bei dieser Zivilklage nur um darum, dass diese Erklärung, diese Pflichtteilverzichtserklärung eigentlich ungültig ist. Welche finanziellen Auswirkungen das mal haben wird, das ist ja noch völlig der Blick in die Glaskugel. Man muss ja sehen, das Erbe wird ja erst ausgezahlt nach dem Ableben einer Persönlichkeit und Erwin Müller lebt ja noch und was passieren wird bis dahin, wie seine finanziellen Verhältnisse sind, das ist ja völlig, stehe völlig in den Sternen. Deshalb halte ich diese Summe für ein bisschen spekulativ. Es geht natürlich ums Geld, aber wie hoch das ist und wie hoch die Summen sind, das ist, was da im Raum steht, in den Medien diskutiert wird, das ist aus meiner Sicht reine Spekulation.
Es wird ja auch darüber diskutiert, dass es geschäftsschädigend sein könnte, aber auch das weiß man noch nicht. Aber das weiß man auch noch nicht. Wir blicken nochmal in die Glaskugel. Wer hat denn möglicherweise nach Ihrem Eindruck die besseren Karten in diesem Prozess?
Ja, ich glaube, die Kläger tun sich schwer. Das hat sich auch immer wieder herauskristallisiert bei den Fragen der Vorsitzenden Richterin. Denn sie haben ja diese Pflichtteilverzichtserklärung nun mal unterzeichnet. Und es ist schwierig, juristisch wasserdicht festzustellen, so scheint es mir, da ein Jungtim herzustellen zwischen den Schenkungsvertreffen, Schenkungen, die übrigens nie eingetreten sind. Deswegen haben sich auch die Kläger sozusagen dann zum Schluss hinters Licht geführt. Dieses Jungtim herzustellen zwischen den Schenkungsversprechen und der Unterzeichnung und dieser Pflichtteilverzichtserklärung, das ist doch sehr, sehr schwer. Und alle Angeklagten haben gesagt, es bestehe da auch für sie kein Zusammenhang. Sie sagen aber auch, sie hätten diese Pflichtteilverzichtserklärung nie unterschrieben, wenn es die Schenkungsversprechen nicht gegeben hätte.
Danke an Thomas Wagner, live aus dem Landgericht Ulm. Und wir werden die Sache weiter verfolgen. Shoppen geht heute ganz einfach. Ein Smartphone genügt, schon liegen das neue Kleid oder ein paar Schuhe im Warenkorb. Es darf auch ein neuer Schrank sein. Über das Smartphone werden inzwischen die meisten Online-Einkäufe abgewickelt. Überhaupt bleibt der Online-Kauf auf hohem Niveau, wenn auch nicht mehr mit so gigantischen Wachstumsraten wie zur Corona-Zeit. Der Handelsverband HDE hat Bilanz gezogen aus Berlin, berichtet Dieter Nürnberger.
Die großen Wachstumssprünge beim Onlinehandel während der Corona-Zeit sind vorbei. Gerade einmal um 1% stieg der Gesamtumsatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr auf nun gut 85 Milliarden Euro. Weswegen der Handelsverband Deutschland heute von einer Normalisierung sprach, aber weiterhin auf hohem Niveau, so Stefan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des HDE.
Der Konsument hat gelernt, im Onlinehandel einzukaufen, bleibt dabei und wählt zunehmend aus nach dem Anlass. Ist Bequemlichkeit gefordert, dann kaufe ich online. Will ich ein Erlebnis haben, dann gehe ich in das stationäre Geschäft.
So lag der Online-Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz 2023 bei rund 13%. Ein Durchschnittswert, denn es gibt Marktsegmente, in denen deutlich mehr über Smartphone oder PC gekauft wird. Bei Mode etwa sind es über 40% im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die Zahlen des HDE gehen auf Unternehmenszahlen der Branche und auch auf Befragungen von Internetnutzern zurück. Die Inflation habe durchaus Auswirkungen auf den Onlinehandel gehabt, so die Experten. Doch gehe der Trend zum weniger Kaufen derzeit auch schon wieder etwas zurück. Große Wachstumspotenziale habe derzeit der Online-Lebensmittelmarkt, Stefan Tromp.
Der natürlich von einem relativ geringen Niveau mit 2,9% kommt, aber da ist eine hohe Dynamik, gerade im Zustellbereich, gerade bei den Vollsortimentern, also der Wochenendeinkauf wird zusehends online bestellt und dann physisch geliefert. Und wir sehen weiteres Wachstum in den klassischen Segmenten wie Textil, wenn nur auf einem kleinen Niveau, aber auch dort wächst der Markt noch leicht weiter im Online-Bereich.
Auffällig zudem, Online-Marktplätze spielen eine immer größere Rolle. Inzwischen werden mehr über die Hälfte aller Umsätze im digitalen Handel über solche Marktplätze erzielt. Hier werden Kunden und Einzelunternehmen und deren Produkte zusammengebracht. Marktführer Amazon ist der bekannteste und einflussreichste Online-Marktplatz. Doch gibt es längst auch neue internationale Wettbewerber, beispielsweise die chinesischen Online-Marktplätze Temu und Shein. Ihre Bekanntheit wächst ebenso die hier getätigten Einkäufe. Der HDE sieht hier allerdings politischen Handlungsbedarf im Sinne eines faireren Wettbewerbs und auch für die Belange der Kundschaft.
Die Bundesnetzagentur hat mitgeteilt, dass sie im letzten Jahr 5.000 Proben gezogen hat und davon waren 92% nicht sicher. Behörden sind im Moment nicht in der Lage, unsere Normen und Gesetze durchzusetzen. Und insofern ist das für uns unfairer Wettbewerb, weil der heimische Handel wird natürlich streng kontrolliert und muss all die Nachweise erbringen. Und da fordern wir einfach engmaschigere Kontrollen, damit auch gegenüber ausländischen Anbietern Gesetze und Normen durchgesetzt werden.
Im heute ebenfalls vorgestellten generellen Konsumbarometer des Handelsverbandes zeigt sich inzwischen eine stetige Verbesserung. Der Index steigt zum 4. Mal in Folge an, was in den kommenden Monaten zu einer deutlichen Erholung des Konsums führen könnte.
Auch die Dienste von BioNTech waren zur Corona-Zeit sehr gefragt. BioNTech lieferte, wie einige andere Unternehmen auch, binnen kürzester Zeit einen Impfstoff. Doch der Corona-Boom ist vorbei und das hat BioNTech im ersten Quartal einen Millionenverlust beschert. Das Biotech-Unternehmen aus Mainz konzentriert sich inzwischen aber auf die Bekämpfung von Krebs, will 2026 das erste Mittel auf den Markt bringen. Sabine Geipel.
BioNTech bekommt immer mehr den Nachfrageeinbruch beim Corona-Impfstoff zu spüren und ist zum Jahresauftakt in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz ging um mehr als 85% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück, von rund 1,3 Milliarden Euro auf nun knapp 188 Millionen. Gleichzeitig verzeichnet das Mainzer Biotechnologieunternehmen steigende Kosten. Weil die klinischen Studien an Fahrt aufnehmen, hat BioNTech für Forschung und Entwicklung im ersten Quartal deutlich mehr Geld ausgegeben, sowie für Löhne und Sozialversicherungen. Die Zahl der Beschäftigten ist zuletzt immer weiter gestiegen, auf inzwischen rund 6.300. Bei BioNTech sieht man sich weiterhin sehr gut aufgestellt. Mehrere Zukunftshoffnungen füllen die Pipeline. Rund 20 Präparate gegen Krebs sind in der klinischen Entwicklung. In diesem Jahr sollen weitere Forschungsergebnisse bekannt gegeben werden. 2026 dann ein erstes Krebsmedikament auf den Markt kommen. Zudem verfügt das Unternehmen über ein starkes Finanzpolster von rund 17 Milliarden Euro. An der Umsatzprognose für 2024 hält BioNTech fest. Zwischen 2,5 und 3,1 Milliarden Euro sollen mit dem Corona-Impfstoff erlöst werden. Der größte Teil davon aber erst in den letzten Monaten des Jahres. Eine saisonale Impfstoffanpassung sei außerdem in Vorbereitung, heißt es.
Millionenverlust zum Jahresstart, Krebsmedikamente erst in der Pipeline. Wir gehen an die Frankfurter Börse zu Jan Plate. Herr Plate, was sagen Aktionäre zu den BioNTech-Zahlen?
Die sind doch erstmal noch ein bisschen skeptisch. Die BioNTech-Aktien verlieren rund 1%, wobei die Verluste heute auch schon größer waren. Und naja, der so ein bisschen längerfristige Blick, die BioNTech-Aktie hat seit Jahresanfang rund 10% verloren, in den letzten 3 Jahren gut 40% abgegeben, beziehungsweise der BioNTech-Konkurrent Moderna, der hat zwar seit Jahresanfang 25% hinzugewinnen können, aber auch auf 3-Jahressicht ging es da um rund 20% nach unten.
Neue Woche am Aktienmarkt und da hat man auch auf frische Konjunkturdaten geschaut. Wie ist die Stimmung zu Wochenbeginn?
Also der DAX kann steigen um fast 1% auf 18.164 Punkte nach dem etwas schwächeren US-Arbeitsmarkt von Freitag, der andererseits etwas Hoffnung auf US-Zinssenkungen im September macht. Und dann außerdem stimmen Daten zu den Geschäften der Privatwirtschaft, also bei den Dienstleistern und der Industrie in der Eurozone Anleger zuversichtlich, beziehungsweise lassen Informationen zu den Erzeugerpreisen in der Eurozone dann auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni hoffen.
Christian Klein, das ist der Chef von SAP und SAP ist der wertvollste DAX-Konzern. Christian Klein darf sich über eine vorzeitige Vertragsverlängerung freuen. Freuen sich auch die Aktionäre?
Da hält sich die Freude in Grenzen. Bei der SAP-Aktie geht es nur mit einem kleinen Plus von 0,25% nach oben. Und der Vertrag des 44-jährigen Christian Klein wird vorzeitig um 3 Jahre verlängert, weil Klein, Aufsichtsratschef Hasso Plattner zufolge, den Umbau von SAP zu einem Cloud-Unternehmen in den vergangenen Jahren nachdrücklich vorangetrieben habe.
Der Chiphersteller Infineon, der macht große Geschäfte mit einem chinesischen Unternehmen. Um wen geht es denn da?
Da geht es eigentlich um den chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi, der nun in neue Bereiche vordringt. Und das erste Elektroauto SU7 von Xiaomi fährt eben mit Hilfe von Infineon-Chips, die laut den Münchnern die Fahrleistung verbessern und die Lebensdauer der Batterien verlängern. Und die Anteilsscheine von Infineon im DAX, die können doch um etwas mehr als 2% zulegen.
Und die Deutschen, die sind im Goldfieber.
Ja, ganz einer Studie der Reisebank zusammen mit Research Center for Financial Services der Steinbeis Hochschule Berlin zufolge sind über alle Vermögensstrukturen und Altersstufen ist Gold gefragt als Absicherung gegen Inflation, auch zum Beispiel bei der jüngeren Generation Z, die ja zwischen 1995 und 2010 geboren wurde. Der Goldpreis gewinnt $25, dann die festverzinslichen, die deutschen Anleihen mit der durchschnittlichen Rendite bei 2,50%, der Euro bei einem Dollar 0,778.
Danke an Jan Plate, danke auch für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Heutz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.